Ja, wer mitlesen möchte, darf gerne Hebräer 12 dann da auch aufschlagen. Wenn ich das jetzt hier auch aufschlagen kann. Hebräer 12. Ich lese ab Vers 12, was wir vorhin auch bei den Geburtshauskindern hatten. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf den geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Sonst werdet den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Keiner von euch soll ein zügelloses Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht, als ältester Sohn das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Später wollte er es wieder rückgängig machen und flehte sein Vater unter Tränen um diesen Segen an. Doch da war es zu spät. Ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Der Berg Sinai, zu dem sie gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn in Feuer lodern, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht. Ein Sturm brach los. Und nach einem lauten Verfahrensstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie konnten nicht ertragen, dass Gott ihnen befahl, jedes Tier, das diesen Berg auch nur berührt, soll gesteinigt werden. Was sich vor ihr Augen und Ohren ereignete, war so feuchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zittere vor Angst und Schrecken. Ihr dagegen, ihr seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vieltausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt euer Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde, wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereit am Ziel sind, und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid selbst zu Jesus gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von eurer Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut Christi spricht von der Vergebung. Diese Textstelle hat mich in der letzten Zeit bewegt und ich möchte ein bisschen Anteil haben lassen an das, was für mich jetzt hier von Bedeutung geworden ist. Ich glaube, wenn wir um uns herumschauen, merken wir, dass viele Leute einfach schwach geworden sind. Körperlich, vielleicht durch Alter, vielleicht geistlich, durch Unterernährung, durch Krisen, durch Herausforderungen. Aber wir als Gemeinde sind dazu aufgerufen, wirklich die Menschen, die kraftlos geworden sind, neu zu stärken. Da, wo die Knie zittern, dass sie wieder fest werden. Wir sind dazu aufgerufen, wirklich auf dem geraden Weg zu bleiben, damit die schwach geworden sind, nicht hinfallen, sondern ganz neuen Mut fassen und dadurch auch wieder gesund werden. Gott möchte von ganzem Herzen, dass wir am Geist, Seele und Leib gesund werden. Dass er etwas, was kaputt gegangen ist, wiederherstellt. Und dafür brauchen wir die Gemeinschaft. Dafür brauchen wir einander. Denn wir sind Gottes Hände, wir sind sein Mund, wir sind seine Füße. Er dient einander durch uns. Natürlich fragt man sich manchmal, erlebe ich das? Ich frage anders, und wo gibst du das? Denn wir dürfen nicht eine Stimmung haben vom Einfordern, sondern erst einmal dürfen wir eine Herzenshaltung haben von, ja Herr, ich gebe denn zuerst. Wir müssen auch lernen, manchmal auch zu empfangen, gerade eben da, wo wir schwach geworden sind. Wir sind manchmal Weltmeister da drin, eine fromme Maske aufzusetzen und so tun, als ob alles okay wäre. Aber das ist nicht das, was Gott unter Gemeinschaft sich so vorstellt. Wir dürfen in seiner Nähe schwach sein. Wir dürfen hier schwach sein. Und wir dürfen auch hier neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Eine Möglichkeit, um wieder gesund zu werden, ist natürlich, wie es in Vers 14 steht. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Unzufriedenheit, Zank, Streit ist wie Gift. Wie Gift für unser Herz und für unsere Seele. Und wir werden dadurch krank. Vielleicht äußerlich nicht, aber auch da wird sich das eines Tages auch zeigen. Deshalb hat jetzt hier der Hebräer-Briefschreiber gesagt, setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben. Nicht beste Kumpel zu werden, aber Frieden, dass nicht wieder Streit oder Zank herrscht. Und setze alles daran, mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Römer 12 ist für mich immer wieder so eine herausfordernde Kapitel gewesen und ich lese die ersten zwei Verse, um das deutlich zu machen, was es heißt, denn da unser ganzes Leben Gott zu geben. Römer 12, die Verse 1 und 2, da steht, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht diese Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ist unser ganzes Leben für Gott so ein Opfer? Stellen wir uns ihm zur Verfügung, Tag ein und Tag aus? Oder sind wir nur gnädigerweise ab und zu bereit, ein bisschen Zeit ihm zur Verfügung zu stellen? Vers 15 sagt, achtet darauf. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Gottes Gnade ist so ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wo wir ab und zu ahnen, was es bedeutet. Es gibt diese Geschichte, was Jesus versucht hat zu erzählen, von dem Mann, der Geld geschuldet hat. Der eine schuldete Millionen. Und er geht hin zu seinem Herrn, bettelt ihm an und sagt, oh, bitte, bitte verzeih mir. Ich werde alles irgendwann zurückzahlen. Bitte sei gnädig mit mir. Und dieser Mann wird so von Gnade gepackt. Er sagt, ich werde alle deine Schuld erlassen. Und geht diese Befreite heraus und findet jemanden, der ihm 100 Euro schuldet. Sagt, zahle. Kann ich nicht, gib mir noch ein bisschen Zeit. Nee, ab mit dir ins Gefängnis, bis du jede Cent bezahlt hast. Der Mann hat es nicht verstanden, was Gnade ist. Obwohl er selbst diese Gnade erfahren hat. Wir sind dieser Mann oder diese Frau mit den Millionen Schuld bei Gott. Und Gott hat uns vergeben. Egal, was jemand anderes uns angetan hat, waren das wie 100-Euro-Scheine. Verglichen mit den Millionen und Milliarden, die wir Gott schuldig geworden sind. Das ist ein Hinweis darauf, was für eine Gnade wir erfahren haben. Ein Vorgeschmack. Und wie gleichgültig gehen wir damit manchmal so um. Und wenn wir gleichgültig mit dieser Gnade umgehen, dann kann sich das Böse bei uns ausbreiten, kann die ganze Gemeinde vergiften. Dann fehlt diese Begeisterung, diese Elan, diese Freude an Gott, weil eine Gleichgültigkeit da reinkommt. Christian Schwarz, der die Gabentests damals auch erstellt hat und viele andere Bücher geschrieben hat, hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn wir gleichgültig sind, ist das das Schlimmste. Weder heiß noch kalt seid ihr, ihr seid lauwarm, sagte der Engel des Herrn in Offenbarung. Wie sieht's bei uns aus? Wie sieht's aus mit unserer Erbe? Keiner von euch soll ein zügelloses Leben führen, wie Esau, den Gott den Rücken gekehrt hatte. Denn für ein Linsengericht verschleudert er das Vorrecht, als ältester Sohn das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Gott hat einen besonderen Segen für uns. Er hat eine Erbschaft für uns, was wir jetzt schon auf diese Erde eintreten dürfen. Nehmen wir es in Anspruch? Oder verschleudern wir es genauso wie damals Esau für eine Kleinigkeit? Jedes Mal, wo wir gegen Gottes Wille sündigen, verschleudern wir das. Wir setzen es dann immer wieder weiter von uns weg. Wir haben Großes erlebt. Wir haben so etwas Großes erlebt. Der Schreiber hier versucht, etwas zu Vergleichendes zu finden. Und er geht zurück auf diesen Berg Sinai. Die 10 Gebote, 2. Mose 20, kennen wir wahrscheinlich. Und kurz davor war an 2. Mose 19 ein Befehl von Gott. Ein Befehl von Gott, sich zu heiligen, sich zu reinigen, sich vorzubereiten. Denn Gott wollte sich zeigen. Und Gott hat den Berg Sinai ausgesucht, auf dem er dann sich zeigen wollte. Und hat gewisse Befehle gegeben. Und ein Befehl war es, gar nicht in der Nähe dieses Berges zu kommen. Da war eine Absperrung, damit nichts dahin geht. Kein Menschen, kein Tier. Denn jedes Tier, was dahin gehen wollte, sollte sofort gesteinigt werden, weil das heilige Boden war. Und dann kam Gott und er sprach. Und das ganze Volk Israel war so erschrocken von Gottes Gegenwart, dass sie flehten, Mose, lass das aufhören. Wir können das nicht ertragen. Dieser Feuer, dieser Rauch, dieser Donner, dieser beeindruckende Erlebnis damals, was die Juden da hatten, als sie die 10 Geboten empfangen haben, benutzt der Schreiber hier und sagt, ihr habt sogar noch Großes erlebt. Und jetzt fragt sich der eine oder andere und sagt, Gottes Stimme habe ich nicht wie ein Donner bisher wahrgenommen. Ich habe keinen Berg gesehen, der wie ein Vulkan plötzlich ausbricht. So nicht. Wir haben etwas viel, viel Besseres empfangen. Wir sind zum himmlischen Berg Zion gekommen. Vers 22. Wir sind in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Und wir gehören nun dazu als seine Kinder. Wir sind seine Kinder, die er besonders gesegnet hat. Wörtlich steht da, wir sind zur Gemeinde der Erstgeborenen geworden. Genau wie Esau dieses Recht des Erstgeborenen verspielt hatte, weil er plötzlich eine Hunger stillen wollte, genauso hat Gott uns hingestellt in diese Position. und sagt, ihr meine Kinder, ich segne euch mit dieser Erbschaft, was ich euch gegeben habe als Erstgeborene. Ihr Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Ihr habt eure Zuflucht bei Gott gefunden. Ihr gehört zu dieser großen Versammlung, genau wie die Vorbilder des Glaubens davor. Egal, ob das Mose oder Noah oder David oder Salomo oder wer auch immer alles das war. Ihr habt Gottes Anerkennung gefunden. Wörtlich steht da, ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wir wurden gerecht gesprochen. Nicht, weil wir irgendetwas getan haben, nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern weil Gott uns angenommen hat als seine Kinder. Und weil wir jetzt seine Kinder sind, haben wir jetzt einen Vermittler. Einen Vermittler zwischen Gott und uns. Jesus. Und dieser neue Bund, dieser neue Vertrag, diese neue Verheißung wurde jetzt in Kraft gesetzt. Und jedes Mal, wo wir Abendmahl feiern, zelebrieren wir diese Tatsache, dass nicht mehr das alte Gesetz in unser Leben herrscht, sondern ganz neu diese Gnade. Und diese Gnade hat uns gereinigt. Gereinigt von unseren Sünden. Denn Christus hat am Kreuz sein Blut für uns vergossen. Damals das Blut Abels, was vergossen wurde, schrie nach Rache. Jesu Blut spricht von der Vergebung. Haben wir diese Vergebung in unser eigenes Leben immer wieder erlebt? Haben wir uns selbst vergeben für das, was wir vielleicht mal getan haben? Haben wir den anderen vergeben? Letztes Wochenende habe ich das Vorrecht gehabt, auf ein Alpha-Wochenende zu sein. Wir waren gut 20 Leute und da war natürlich eine sehr, sehr dichte geistliche Atmosphäre am letzten Tag. Und da ging es auch um dieses Thema Vergebung. Wie vergibt, wie kann man jemand vergeben, der als Kind missbraucht wurde? Wie kann man als Mensch jemand vergeben, der alles, was im Vertrauen einmal entgegengebracht wurde, zerschmettert wurde? Wie kann man jemand vergeben, der körperliches Leid erlitten hat? Allein durch diese Gnade. Weil wir in unserem Herzen etwas geschenkt bekommen haben. Wo wir gelernt haben zu sagen, ja, ich will vergeben. Und auch jeden Tag neu. Weil wir etwas erfahren haben von dieses Blut, was uns reinigt. Und was in unserem Herzen hineinflüstert. Vergebe. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht in Frieden miteinander leben können, dann wird diese Bitterkeit unser Herz mehr und mehr vergiften. Wenn wir vergiftet sind und in dieser Gemeinde sind, dann breitet sich dieses Gift aus. Genau wie auch beim Sauerteig. Aber Gott möchte gerne, dass wir in Frieden mit ihm und miteinander leben. Gott möchte so sehr, dass diese Vergebung, was der zentrale Knackpunkt ist von dieser Gnade, wirklich unser Leben durchdringt. Vers 25 sagt, hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Weigert euch nicht, wie damals das Volk Israel, auf seine Stimme zu hören. Sie sind ihre Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg Sinai Gott nicht gehorchen wollte. Uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an, noch einmal will ich die Himmel erschüttern und den Himmel, die Erde. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert wird. Und dafür wollen wir Gott vom Herzen danken und ihm volle Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Es wird ein Zeitpunkt kommen, in dem Gott diese Erde richten wird. In dem Himmel und Erde vergehen wird. Und was wird bleiben? Was wird bleiben von unseren Taten? Was wird bleiben denn von unseren Werken? Was wird bleiben denn von unseren guten Werken? Das, was wir getan haben im Namen Jesus. Das, was Ewigkeitswert hat. Wir werden überrascht sein über das, wie Gott richten wird. Denn Gott ist nicht ein irdischer Richter, wie wir das so tun. Gott schaut das Herz an. Er weiß, aus welchem Motiv wir manches tun und weshalb wir manches nicht tun. Aber er möchte gerade in das unser Herz verändern. Auf uns, seine Kinder, wartet eine neue Welt. Was für Schätze sammeln wir? Irdische oder himmlische? Leben wir heute und jetzt und versuchen etwas für uns hier anzuhäufen, oder haben wir eine Perspektive für das, was in der geistlichen Welt so passiert? Obwohl das Volk Israel diese schreckliche Nacht erlebt hatten am Berg Sinai, gingen sie weiterhin ihre eigenen Wege. Sie haben sich nicht davon beeindrucken lassen. Sie waren trotzdem Gott ungehorsam. Was ist mit uns? Haben wir wirklich diesen Gott erlebt, der unser Herz verändern kann? Haben wir wirklich erlebt, wie Gott unsere schwachen Hände gestärkt hat, unsere sittenden Knien wieder neuen Glauben geschenkt hat? Haben wir wieder neuen Mut gefasst und sind wieder gesund geworden? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dieses Wort hier geschenkt hast. Überschrift steht bei mir, meine Bibel, lass uns neu beginnen. Und ich möchte auch bitten, dass wir immer wieder neu einfach das erleben, dass wir wieder zu deinem Thron hinkommen können, um neu zu beginnen, Herr. Das Alte abzulegen, das Neue anzuziehen. Bewusst zu machen, dass wir wirklich in dir eine neue Kreatur geworden sind und dass du jetzt schon uns heute verändern möchtest. Ich möchte bitten, Vater, dass da, wo wir müde, matt geworden sind, dass du uns ganz neue Kraft schenkst. Kraft, die nur du allein uns geben kannst. Und Vater, da, wo Unfrieden herrscht, möchte ich bitten, dass deine Vergebung hineinkommt. Und dass du das schenkst, dass wir mehr und mehr hineintreten dürfen, was deine geliebten Kinder in diese Erbschaft, was du für uns gegeben hast. Amen.